Beim letzten Mal haben wir schon den Start gemacht mit der Prozesskommunikation, wobei die Prozesskommunikation nicht nur jetzt hat zwischen Prozessen, die auf verschiedenen Rechnern laufen, sondern natürlich findet auch eine Prozesskommunikation von Prozessen statt, die auf demselben Rechner laufen und die dann die Prozesskommunikation als Möglichkeit der Interaktion zwischen den beiden Prozessen realisieren. Und in dem Fall ist dann genau das Betriebssystem dazwischen drin, das sozusagen dann den Kommunikationsdienst oder die Kommunikationskomponente zwischen den beteiligten Prozessen realisiert. Das heißt also, es geht nicht direkt, sondern indirekt über das Betriebssystem. Und da haben wir ja beim letzten Mal gehört, da gibt es so schmalbandig, breitbandig. Schmalbandig sind eher Dinge, wo man relativ wenig an Informationen zwischen den Prozessen transferiert, nämlich beispielsweise nur Ereignisse meldet oder Alarme verschickt oder Signale. Und dann breitbandig sind es Kommunikationsmöglichkeiten, die relativ mehr an Informationen umfasst. Und da gibt es also implizit und explizit. Implizit haben wir ja angefangen, dass das über gemeinsame Datenstrukturen geht. Das heißt also über einen gemeinsamen Speicher. Und wenn Sie an Unix oder Linux denken, dann sind das beispielsweise zum Beispiel Pipes in Unix. Und die Sache ist die, dass natürlich hier das Ganze relativ einfach zu realisieren ist, aber typischerweise ist es so, dass das entweder über das Betriebssystem geht oder indirekt, nämlich gleich, wenn die Prozesse sich direkt in die Prozessräume fassen dürfen. Wo man das nutzt, ist beispielsweise bei Threads. Threads haben ja einen gemeinsamen Adressraum und die können natürlich über diesen gemeinsamen Adressraum kommunizieren, ohne dass hier beispielsweise dann das Betriebssystem Kenntnis davon hat. Andernfalls andere Möglichkeiten gibt es natürlich hier über Dateien das Ganze zu realisieren. Dann gibt es so unterschiedliche Formen, die hier eine Rolle spielen. Also beispielsweise 1:1. Hier habe ich Sender und Empfänger, die direkt miteinander in Interaktion stehen. Das wäre also beispielsweise das hier. Das wäre also so 1:1. Und zwar so, wie man das von Pipes her kennt, dass das hier eine Pipe ist. Der eine sendet rein, der andere empfängt und nimmt die Daten raus. Dann gibt's hier beispielsweise dieses End-zu-Eins Kommunikation. Ich habe mehrere Sender, einen Empfänger. Beispielsweise, was man hier heranziehen kann, könnte hier eine Menge von Prozessen sein, die drucken wollen. Das wäre der Druckerprozess. Alle anderen Applikationen senden also entsprechende Informationen an den Druckerprozess. Und der Druckerprozess sequenzialisiert dann die Druckaufträge. Und Entschuldigung, da ist es so, da gibt es natürlich auch das Umgekehrte, nämlich hier 1:1. Und hier entweder Broadcast, man sendet die Daten an alle, wie beispielsweise im lokalen Netz, oder Multicast. Und das funktioniert recht gut in lokalen Netzen. Weil da haben Sie die Möglichkeit, Gruppen einzurichten und Nachrichten an eine Gruppe zu senden. Wo das Ganze natürlich problematisch wird, ist im Internet. Da gibt es zwar spezielle Protokolle, die die Möglichkeit dann eröffnen, dass man an eine Gruppe Daten schicken kann. Aber es ist sicherlich sehr viel einfacher in lokalen Netzen, weil genauso Broadcast wollen sie nicht im Internet machen, an alle zu verschicken, weil das würde natürlich das Netz mit einer Nachricht komplett voll Müllen, sage ich mal, wenn sie so einen Broadcast verschicken. Und insofern ist es da oft so, dass sie, wenn sie an eine Gruppe schicken, wo die Daten schicken wollen, dass das Ganze dann abgebildet wird auf eine Menge von 1:1 Nachrichten, wie wir sie hier haben. Und um da die fehlende Unterstützung von Multicast oder Broadcast auszugleichen. Hier bei N2M, da haben Sie viele verschiedene Sender und Sie haben auch mehrere Empfänger, und das hat man zum Teil bei fehlertoleranten Systemen. Also hier zum Beispiel fehlertolerante Dienste. Da ist es so, dass der Dienst nicht nur von einem angeboten wird, sondern von einer ganzen Menge, aber das ist nach außen hin nicht sichtbar für die Sender, sondern die Sender senden die Daten an den Dienst, dort werden sie aufgefangen durch so einen Briefkasten, und dann entweder holen sich die entsprechenden Dienste die Daten aus dem Briefkasten ab und sagen so, ich habe jetzt einen Auftrag erledigt, jetzt kommt der nächste dran, oder es gibt dann sozusagen nochmal hier so eine Art Verteiler, der das Ganze verteilt auf die entsprechenden Dienste, die typischerweise alle einen gleichartigen Service anbieten. Und auf diese Weise würde dann sowas bedeuten, wenn hier der ausfällt, dann spielt es keine Rolle, weil der Dienst durch die anderen erbracht wird, kann sein, dass das Ganze dann etwas langsamer läuft, weil nicht mehr so viele Diensterbringer da sind, aber ansonsten, die Dienste werden weiterhin erbracht für die entsprechenden Sender. Und da würde man die Interaktion zwischen Dienstanforderer und Diensterbringer beispielsweise in einer fehlertoleranten Umgebung durch diesen Briefkasten oder Mailbox realisieren. Die andere Möglichkeit mit explizit, das haben wir ja hier jetzt, und zwar, da ist es so, dass Sie typischerweise jetzt Nachrichten austauschen und nicht nur jetzt nur Datenstrukturen, sondern Sie haben hier richtige Nachrichten. Und Sie haben sozusagen einen Nachrichtendienst als Teil des Betriebssystems oder, wenn Sie es Englischen hier schreiben würden, Communication Service. Also hier Communication Service Component, die Sie hier als Teil vom Betriebssystem haben. Der Austausch der Nachrichten geht dann typischerweise halt über diese Systemdienste Send und Receive. Bei Receive, hier bei Send, klar, geben Sie entweder den Prozess oder eine Gruppe an. Und bei S kann man natürlich auch einen Prozess angeben. Also hier einen speziellen Prozess. Oder was Sie natürlich auch machen können, eine Wildcard. Und also hier beispielsweise Stern, dass Sie angeben, ich erwarte eine Nachricht von irgendjemand. Das würden Sie beispielsweise in Client-Server-Umgebungen machen, wo dann der Service ja nicht weiß, von wem Nachrichten kommen. Und deshalb würde er angeben, er wartet auf Nachrichten von irgendwelchen Prozessen, die einen Dienst erbracht haben wollen. Vom Ablauf ist es so, der Sendeprozess sendet die Nachrichten, dann geht es hier zu dem Nachrichtendienst oder Communication Service. Der ist Teil vom BS, vom Betriebssystem, und puffert die Nachricht. Also hier puffert die Nachricht. Und dann wird die entsprechende Nachricht bei einem entsprechenden Receive von dem zugehörigen Empfänger aus diesem Puffer in den Adressraum von dem Empfänger übertragen. Vorteil ist hier so, dass natürlich jetzt als Sender und Empfänger brauchen keinen gemeinsamen Adressraum, sondern können komplett separate Adressräume besitzen. Und man kann das Ganze auf verteilte Situationen erweitern. Und da würde das Ganze halt dann wirklich so ausschauen, wie man das halt hier kennt. Ich habe hier den Sender, da geht es zum ND, dann habe ich hier das Netz dazwischen, dann wird das Ganze übers Netz übertragen zu dem entsprechenden ND und von da aus geht es dann wieder zu dem Empfänger. Und das ist natürlich so der Vorteil, dass wenn Sie hier nachrichtenbasierte Kommunikation machen, dass Sie hier beispielsweise waren am Anfang Sender und Empfänger auf derselben Umgebung und aus irgendwelchen Gründen wollen Sie die trennen, dann können Sie das sehr leicht machen, ohne dass Sie hier den Senderprozess oder den Empfängerprozess verändern müssen. Und das ist etwas, was Sie bei der impliziten Kommunikation nicht so ohne weiteres machen können, weil da haben Sie gemeinsame Datenstrukturen, möglicherweise einen gemeinsamen Teil im Arbeitsspeicher, die Dateien, die auf der lokalen Platte liegen. Also hier haben Sie relativ viel Sachen gemeinsam und wo Sie möglicherweise dann die entsprechenden Sender oder Empfänger modifizieren müssen, damit es in einer verteilten Situation arbeitet. Da haben Sie halt hier Nachrichtenkopf, Sender und Empfänger. Zusätzlich haben Sie typischerweise immer noch so Prüfsumme für die Nachricht enthalten, um Fehler zu entdecken bei der Übertragung. Das heißt also, was Sie im Netz hernehmen, ist das CRC typischerweise und zusätzliche andere Informationen wie Nachrichtennummer, Sequenznummer etc. Und dann haben Sie halt hier die Nutzlast, das heißt die effektive Nachricht. Das nächste, was in dem Zusammenhang interessant ist, wenn Sie hier verteilte Systeme, weil das spielt natürlich bei der nachrichtenbasierten Kommunikation eine wichtige Rolle, da kann man sich ja mal anschauen, so die Ansätze der Kopplung. Da habe ich auf der einen Seite, kann ich sagen, eng gekoppelt, lose gekoppelt. Und eng gekoppelt Multiprozessorsysteme, gemeinsamer Arbeitsspeicher spielt hier eine Rolle. Also hier gemeinsamer ASP, Arbeitsspeicher. Beim Multicomputer ist so, die sind zwar, sage ich mal, semi-eng gekoppelt, aber jeder hat seinen eigenen Arbeitsspeicher und dann verteilte Systeme, das können Sie weltweit verteilen. Und wenn man das Ganze jetzt so von der Tabelle her anschaut, dass man sich überlegt, was ist jetzt verteilt hier, wenn man bei der Konfiguration die CPU ist verteilt, dagegen hier habe ich CPU, Arbeitsspeicher und Netzschnittstelle sind verteilt und hier der komplette Rechner. Die Peripherie, hier ist sie gemeinsam, da ist sie gemeinsam, aber typischerweise Festplatte hat so ein Multicomputer für sich, eine lokale Platte. Dagegen Drucker, Scanner und so weiter ist gemeinsam. Hier ist alles getrennt. Hier sitzt alles im gemeinsamen Gehäuse drin. Hier haben Sie typischerweise, ist es noch im gemeinsamen Raum drin, mit der gemeinsamen Klimaanlage. Das hat auch eine Konsequenz für den Ausfall. Das heißt, wenn Sie Stromausfall haben, dann fällt natürlich hier alles aus und typischerweise auch hier alles aus, wenn das sich auf den Raum bezogen ist. Hier dagegen ist es getrennt. Die Kommunikation über den gemeinsamen Arbeitsspeicher, hier mehr direkte Verbindung zwischen denen und hier verwenden Sie das Netzwerk. Dann hier gemeinsames Betriebssystem. Hier ist es so, dass das Betriebssystem getrennt ist, Aber in den meisten Fällen haben sie den gleichen Typ drauf. Dagegen hier gibt es ganz unterschiedliche, ob das Linux, Apple, Windows oder sonst was ist. Und noch ein Punkt, der hier eine Rolle spielt. Diese beiden, haben sie eine Verwaltungsorganisation, die für beides zuständig ist. Hier dagegen haben sie getrennte Organisationen. Und das wäre so eine Art von Einteilung. Und was wir jetzt als nächstes hauptsächlich anschauen, wir schauen uns nur die nachrichtenbasierte Kommunikation an. Also die IPC, wie sie auch zwischen lokalen Prozessen stattfinden kann. Wobei, da gibt es ein lokales IPC und das lokale IPC ist dann oft so, dass die Nachricht beim Rechner nicht rausgeht und wieder reingeht, sondern die wird gleich über das Betriebssystem, über den Nachrichtendienst zu dem Prozess geschickt. Und auf diese Weise wird das Kopieren auf die Netzwerkschnittstelle natürlich vermieden. Das heißt, man vermeidet ein paar Kopieraktionen. Aber ansonsten bleibt es gleich. Hier bei der nachrichtenbasierten Kommunikation, da ist oft so, das Ganze läuft halt über die Send- und Receive-Funktionen. Und wenn das aus dem Rechner rausgeht, dann benötigt natürlich ein Übertragungsmedium. Also hier Übertragungsmedium notwendig. Und das Übertragungsmedium, das kann natürlich ein physisches sein, wie beispielsweise ein Kabel, wenn ich mit Strom oder mit Lichtwelle, also mit optisch übertrage, oder es kann natürlich wireless sein, das heißt, wenn ich die Luft als Übertragungsmedium verwende. Und wir können uns mal hier so die elementaren Kommunikationsmodelle mal kurz anschauen, die man bei der nachrichtenbasierten Kommunikation zur Verfügung hat. Und da gibt es einmal die Unterscheidung, wie das Muster ausschaut. Und das Muster, das wäre dann sowas wie, ob es eine Meldung oder ein Auftrag ist. Und das zweite ist die Kopplung der beteiligten Prozesse. Und zwar, ob sie das Ganze synchron machen. Das heißt also, die entsprechenden Prozesse sind aktiv gleichzeitig beschäftigt mit der Kommunikation oder sie machen es asynchron. Und synchron wäre ja ein Beispiel Telefongespräch. Die beiden Partner am Telefongespräch sind gleichzeitig aktiv und interagieren. Oder wenn Sie die Post anschauen, dann ist das Ganze asynchron. Sie schreiben Ihren Brief, werfen es ein und der Empfänger bekommt es irgendwann und reagiert drauf. Also hier, die sind dann entkoppelt. Und wenn man jetzt das Klassifikationsschema mal anschaut, mit Meldung, da kann man sagen, bei der Meldung, das ist eine Einwegkommunikation vom Sender zum Empfänger, um beispielsweise Information an den Empfänger zu kommunizieren. Und Verarbeitung gehört nicht dazu. Also hier Verarbeitung bei Empfänger gehört nicht dazu. Sondern, was meine ich jetzt damit? Sondern wenn die Nachricht abgegeben worden ist beim Empfänger, dann ist die Meldung erledigt. Dann ist das Ganze beendet in dem Sinne, sondern die Kommunikation. Sondern relevant ist hier für die Meldung der Transfer von der Information vom Sender zum Empfänger. Und wenn die empfangen worden ist beim Empfänger, dann ist das okay, dann war das erfolgreich. Die Verarbeitung, was der Empfänger dann macht mit dieser Nachricht, ob er sie auswertet, ob er entsprechend eine Berechnung durchführt, das ist dann nicht mehr Teil von der Meldung. Und das ist etwas, was beim Auftrag natürlich relevant ist. Und das ist etwas, was Sie ja aus dem Web kennen, mit dem Webbrowser und Webserver, mit dieser Client-Server-Interaktion. Hier habe ich die Situation, dass eine Nachricht vom Sender zum Empfänger geschickt wird. Also ich habe hier das Versenden. Dann habe ich hier die Verarbeitung. Das heißt also, hier findet natürlich dann eine Verarbeitung statt. Und am Ende habe ich dann die Erfolgsbestätigung, und zwar typischerweise mit dem Ergebnis. Also hier mit Ergebnis. Und das ist dann so, dass man hier natürlich sagen kann, senden, verarbeiten, Rückantwort, das gehört alles dann zu dem entsprechenden Auftrag dazu. Und das ist genau das, was Sie beispielsweise auch mit dem Client-Server-Modell zur Verfügung haben. Und mit der Synchronität ist so, hier asynchron, da haben Sie natürlich eine Entkopplung vom Sender und Empfänger. Und das ist natürlich die Situation, der Sender sendet und dann arbeitet er normal weiter. Und bei der Meldung ist es ja kein Problem, weil dann macht die Meldung sozusagen sich auf den Weg zum Empfänger. Und dagegen beim Auftrag würde das bedeuten, dass der Sender weitermacht und irgendwann später kommt dann die Rückantwort vom Empfänger an den ursprünglichen Sender zurück, um beispielsweise dann die Quittung zu schicken mit der Erfolgsbestätigung und den Ergebnissen, die hier stattgefunden haben. Der Vorteil an dem Ganzen ist so, dass hier natürlich Parallelarbeit möglich, also hier Parallelarbeit Parallelarbeit von Sender und Empfänger möglich. Auf der anderen Seite, was ich benötige, ist Pufferung notwendig. Und das muss ich deshalb machen, weil nämlich der Sender kann ja seine Nachricht schicken. Der Empfänger kann aber momentan nicht empfangsbereit sein. Das heißt, er kann die Nachricht nicht aufnehmen. Und das heißt, ich muss die Nachricht irgendwo puffern. Und das kann beispielsweise der Nachrichtendienst, also die Communication Service Component, machen. Oder es kann irgendwo auf dem Übertragungswege halt stattfinden. Und verallgemeinert auf Übertragungswege. Auf Übertragungsweg. Wir werden danach noch sehen, dass mit dem Asynchronen eine Reihe von Problemen verbunden sind und nicht nur Vorteile. Synchron heißt, die beiden Prozesse synchronisieren sich und sind also gleichzeitig aktiv. Bei Asynchron kann es sein, dass der Sender zum Zeitpunkt aktiv ist, wo der Empfänger noch gar nicht existiert. Wenn ich eine zeitliche Reihenfolge haben will, dann muss ich natürlich Sequenznummern verwenden. Und wenn es an sich egal ist, wie die Reihenfolge ist, zum Beispiel könnte man sich ja vorstellen, so einfach Statistikwerte und wo aus Hunderttausenden von Statistikwerten die Sachen berechnet werden und wo die Reihenfolge der Statistikwerte keine Rolle spielt, dann brauchen Sie keine Sequenznummer, andernfalls schon. Und synchron heißt, die kommunizieren wie beim Telefon halt gleichzeitig. Und jetzt kann man sich die Einteilung nochmal kurz anschauen von Meldung, asynchron, synchron, Auftrag, synchron, asynchron. Also hier asynchrone Meldung. Das Ganze geht halt hier los. Ich habe den Sender, dann habe ich den Nachrichtendienst, da kann auch das Netz dazwischen sein und der Empfänger macht irgendwo ein Receive. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Varianten. Also hier unterschiedliche Varianten. Zum Beispiel Receive mit Timeout. Weil wenn Sie natürlich jetzt hier kein Timeout machen und die Nachricht geht verloren und der Sender schickt nicht erneut eine Nachricht, dann ist natürlich so, Sie machen hier ein Receive und warten für immer. Und in dem Falle wird er natürlich, dieser Empfänger, total blockiert. Und deshalb gibt's natürlich hier so ein Timeout, wo dann entsprechend hier ein Receive beendet wird und dann kommt er zurück. Es gibt auch eine andere Receive-Variante, wo er natürlich beispielsweise, der Prozess macht ein Receive, es wird nachgeschaut, ob eine entsprechende Nachricht da ist. Wenn keine Nachricht da ist, kommt er mit einer Fehlermeldung zurück an den Prozess und der Prozess kann dann entscheiden, ob er wartet oder ob er beispielsweise das Receive zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wiederholt und nachschaut, ob eine Nachricht da ist. Und das andere, was ja möglich ist, dass der Nachrichtendienst so ein Callback an den Prozess schickt, dass eine Nachricht da ist und er dann ein Receive macht und das Receive ist dann natürlich erfolgreich, weil durch das Callback wurde er informiert, dass eine entsprechende Nachricht da ist. Es kann hier sofort weitermachen, ist nicht blockiert, aber das Ganze wird in den Nachrichtenpuffer eingetragen und bedeutet natürlich, es wartet also nicht, bis die Nachricht empfangen wird, aber die Pufferung muss man natürlich sich überlegen, habe ich einen Pufferüberlauf, habe ich überhaupt noch Platz für die Nachricht im Puffer. Also hier gibt es sehr viele entsprechende Fragestellungen, die da eine Rolle spielen. Hier, das ist genau das, der wird normalerweise blockiert, aber mit dem Timeout kann er natürlich die Blockierung etwas in Grenzen halten. Das Synchrone, das ist so, die beiden sind zeitlich gekoppelt. Ich habe hier einen Send, dann hatte ich hier schon das entsprechende Receive und dann wird hier die Quittung verschickt und während der Zeit ist er hier blockiert, bis die Quittung da ist. Das heißt also hier ist der Sender blockiert. Im anderen Fall vorher war er nicht blockiert, sondern er hat die Nachricht gesendet, das kam in den Puffer rein und dann war die Sache erledigt für ihn. Hier ist es so, er wartet, bis er die Quittung bekommt. Und da gibt es ja diese Rendezvous-Technik und die Empfangsbereitschaft wird hergestellt, zum Beispiel über Signale. Das heißt also, Sender und Empfänger schicken sich diese schmalbandigen Signale. Wenn dadurch die Empfangsbereitschaft hergestellt wird, ist es so, findet hier mit der Rendezvous-Technik ein direkter Transfer von Nachricht von Adressraum S in Adressraum E statt. Und zwar ohne Pufferung. Und deshalb funktioniert das natürlich, weil hier ist keine Speicherung der Information, sondern hier haben Sie einen direkten Transfer. Das wird durchs Betriebssystem realisiert. Das heißt also, es ist nicht so, dass der S direkt in den Adressraum von E reinlangen kann, sondern das, weil das geht ja aus Zugriffsschutz nicht, sondern hier wird das Ganze erledigt durch das Betriebssystem, aber es findet keine Pufferung statt. Und deshalb muss ich das Ganze natürlich synchron realisieren, weil also die Empfangsbereitschaft bzw. die Sendebereitschaft vom Sender muss natürlich dann da sein. Das nächste bezieht sich ja auf die Aufträge. Das heißt also, hier habe ich ja die bidirektionale Kommunikation. Und da ist es jetzt so, dass man hier auch wieder vom Sender den Auftrag wegschickt. Hier ist er genauso wieder blockiert. Hier empfängt der Empfänger, dann führt er die Auftragsbearbeitung durch und dann schickt er entsprechend das Resultat an den Sender zurück. Und zwar Resultat, das ist genau dann hier, sagen wir, dieses Client-Server-Modell. Und dieses nutzen Sie auch beim Remote Procedure Call Konzept, also hier RPC, Remote Procedure Call, oder wenn Sie Java verwenden, RMI in Java, dann haben Sie das typischerweise auch so. Sie haben hier dieses Sendeobjekt, haben das Empfangsobjekt. Das Sendeobjekt möchte eine bestimmte Methode beim Empfangsobjekt ausführen. Hier macht es einen Remote Method Aufruf. Das heißt also, dieser entfernte Methodenaufruf wird über Java Virtual Machine Grenzen übertragen in eine andere JVM und dort wird es von dem entsprechenden Objekt empfangen. Es führt den Methodenaufruf durch und dann kommt das Ergebnis wieder zurück und das Ganze kann über JVM Grenzen bei einer lokalen Maschine stattfinden. Sie können ja auf einer Maschine mehrere JVMs starten oder es kann hier auch ein Netzwerk dazwischen sein. Das heißt also hier beispielsweise übers LAN oder übers Weitverkehrsnetz. Und dann habe ich natürlich noch entsprechend dasselbe auch mit Asynchron. Hier ist so, der Auftrag wird geschickt, der wird hier gepuffert und dann habe ich typischerweise hier wird das Resultat wird auch nochmal gepuffert. Das heißt also hier, ich habe das Puffern hier und ich habe natürlich auch das Puffern hier vom Auftrag. Und da ist es jetzt so, dass der entsprechende Nachricht vom, also das Resultatnachricht, wird irgendwo in den Puffer reingeschrieben. Und dann kann der Sender die Ergebnisse hier abholen. Ich habe hier genauso eine bidirektionale. Und da ist es jetzt so, dass man hier natürlich Sender und Empfänger entsprechende Parallelarbeit hier ermöglicht. Und da ist es jetzt vielleicht so, schauen wir uns gleich die Vorteile, Nachteile an. Vorteile vom asynchronen Senden, natürlich bei Realzeitanwendungen, weil beide natürlich sehr flexibel bezüglich der Ausführung sind. Sie werden nicht blockiert, also hier keine Blockierung. Ich habe eine Parallelarbeit von Sender und Empfänger, und gut anwendbar für das Signalisieren von Ereignissen. Wenn Sie daran denken, wenn ein Auftrag beispielsweise eine Bildverarbeitungsauftrag ist und Sie schicken in der Nachricht jetzt hat ein Bild mit mehreren hundert Megabyte mit, dann ist es natürlich schon ein gewisser Aufwand für das Puffern. Weil erstens mal müssen Sie es kopieren und zweitens ist dann der Puffer natürlich relativ schnell voll, wenn der Puffer nicht groß genug gewählt ist. Und also hier gibt es immer abzuwägen, was man als Auftrag an den Empfänger schickt. Die Nachteile, da habe ich natürlich massive Nachteile. Die Verwaltung des Puffers. Da spielt natürlich hier Pufferüberlauf eine Rolle. Und ich muss also, wenn ich als Sender sende, muss mir das Betriebssystem sagen, ob ich die Nachricht noch senden kann oder nicht, oder ob ich dadurch einen Pufferüberlauf erzeuge. Ich habe Zugriffsprobleme. Und zwar, weil jetzt natürlich auch muss ich den Puffer schützen. Weil sonst kann jeder andere Applikation in den Puffer reinfassen und kann nachschauen, was an Message, an Nachricht verschickt wird. Also ich brauche hier, muss hier entsprechend die Nachrichten im Puffer schützen. Und dann natürlich Absturz eines Prozesses. Und denken Sie dran an die Situation, ich habe einen Sender, der schickt einen Auftrag an den Empfänger. Der Auftrag, also das ist der Server. Der Server führt den Auftrag aus. Und in der Zwischenzeit ist der Sender abgestürzt. Das heißt also hier, ich habe einen sogenannten verwaisten Auftrag. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit dem? Ist so, dass die Berechnung wieder zurückgenommen wird? Ist es so, dass die Berechnung gespeichert wird, weil man annimmt, dass der Sender, also der Client, irgendwann wieder hochkommt und wieder doch an dem Ergebnis interessiert ist, oder der Client kommt überhaupt nicht mehr und die Berechnung war vollkommen umsonst. Und das heißt also, hier gibt es ganz unterschiedliche Situationen und Möglichkeiten, wie man dann darauf reagieren kann. Ein anderes Problem ist Benachrichtigung von einem Sender, wenn er noch aktiv ist. Sie kennen das auch, wenn Sie einen Prozeduraufruf haben an eine Prozedur, oder wo beispielsweise auch eine entfernte Prozedur, aber die Parameter waren nicht korrekt. Sie kriegen eine Fehlermeldung zurück, dass hier beispielsweise der zweite oder dritte Parameter war inkorrekt. Jetzt kann natürlich der Sender darauf reagieren und kann entsprechend den Parameter korrigieren und den Auftrag nochmal rüber schicken. Aber schauen Sie sich mal an bei dem Asynchronen, wenn Sie einfach das hier als zeitlichen Ablauf nehmen, das hier war das Send. Bei dem Asynchronen läuft er ja weiter. Und hier bekommt er die Information, da ist ein Fehler. Und jetzt geht es natürlich los, ja, was mache ich jetzt da? Die eine Möglichkeit, ich könnte hier sagen, ich mache hier ein Rollback und übertrage die Nachricht erneut, jetzt mit einer Korrektur von den Parametern, die den Fehler ausgelöst haben. Problem ist natürlich so, wenn hier der Sendeprozess, das ist ja mein S, wenn der an diesen Stellen hier weitere Sends gemacht hat, was mache ich mit denen? Das heißt, die müsste ich ja jetzt nochmal zurücknehmen. Und ich habe also hier so eine Art Dominoeffekt. Und Das kann man natürlich dann weiterspinnen, weil man könnte sagen, na ja, der Empfänger, der hat es empfangen und der hat dann daraufhin auch wieder Aufträge erteilt. Das heißt, es geht natürlich so weiter und weiter. Und wenn ich da ein Rollback mache, das Ganze ist natürlich uferlos. Und man müsste dann genau wissen, was passiert ist. Jetzt gibt es eine andere Möglichkeit, dass man hier sowas macht, man schickt sozusagen Kompensationsnachrichten an die anderen. Oder man macht hier, was man typischerweise machen würde, so ein Exception Handling und macht dann hier von dem Sender eine entsprechende Reaktion und sagt, gut, die restlichen, die sind gelaufen, die laufen für den ersten hier mache ich dann eine spezielle Nachricht und habe sozusagen eine koordinierte Fortsetzung. Oder das letzte hier noch, die Schwierigkeit, die Korrektheit nachzuweisen, weil man natürlich hier auch hat, Fehler hängen ja einerseits von dem hier ab und hängen natürlich auch vom Zeitverhalten ab. Also auch abhängig vom Zeitverhalten. Und das ist natürlich schwierig. Sie lassen es einmal laufen, da funktioniert. Sie lassen es nochmal laufen, da läuft es nicht. Sie lassen es nochmal laufen, da funktioniert es wieder. Weil es kann sein, dass der Fehler abhängig von der Fülle des Puffers abhängig ist. Wenn der recht voll ist, kann der Fehler auftreten. Wenn er relativ leer ist, tritt er nicht auf. Und insofern ist es dann doch relativ schwierig. Was ist die Konsequenz des Asynchronisenten? Macht man gern bei Ereignissen, bei normalen Nachrichten macht man es nicht mehr. Und zwar, weil man Threads hat. Eher nicht, asynchron eher nicht, sondern Verwendung von Threads. Und da ist es jetzt so, weil Sie gehen her und sagen, okay, mein Prozess, da kann natürlich Threads parallel laufen, aber ein Thread, der beispielsweise einen Auftrag geschickt hat, der wird blockiert. Der wartet, bis die entsprechende Antwort kommt. Und damit waren alle entsprechenden Techniken, Strategien, die man sich überlegt hat bei diesem asynchronen Senden von Prozessen, die hat man dann alle wieder liegen gelassen, weil man gesagt hat, das ist alles so kompliziert und macht ein Prozessmanagement so schwierig, dass die Wahrscheinlichkeit durch dieses komplexe Prozessmanagement, dass man da Fehler einbaut, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Und deshalb ging man dann den Weg, als es mit den Threads aufkam, mit den Leichtgewichtsprozessen und diese Leichtgewichtsprozesse, dass die nicht nur in der Hardware funktioniert haben, sondern wie man das ja sieht bei der Java Virtual Machine, da werden sie einfach in der Laufzeitumgebung nachgebildet und funktionieren anstandslos, hat man gesagt, naja, für normale Nachrichten lässt man das Ganze mit den asynchronen Messaging, sondern macht das alles über synchrones Messaging und hat dann für jede Art von, oder wo man eine Parallelität oder Asynchronität braucht, macht man einen entsprechenden Thread. Und der wartet halt dann. Und der Main-Thread schaut halt immer wieder mal nach, ob dieser Sende-Thread das Ergebnis schon erhalten hat oder nicht. Das heißt also, Threads machen hier das Leben erheblich einfacher. Gut, das Erzeuger-Verbraucher-Problem, das ist natürlich jetzt auch einfach. wie man das in einer verteilten Umgebung macht. Ich habe hier einen Erzeuger, produziere Dateneinheiten, sende sie, habe hier einen Verbraucher und WildTrue empfange die Dateneinheiten. Wenn keine Dateneinheit da ist, wird er blockiert. Wenn hier der Puffer voll ist, wird der Sender blockiert. Das heißt also hier, ich habe keine Semaphore notwendig. Und die Synchronisation erfolgt über das Kommunikationssystem. Also hier Synchronisation über Kommunikationssystem. Und auf die Weise spart man sich natürlich auch wieder sehr viele Ungereimtheiten oder auch Fehlerquellen, sondern man nimmt an, das Kommunikationssystem funktioniert fehlerfrei und die Sachen zu realisieren, sind ja dann doch sehr einfach. Wie schaut es bei der Modellierung vom Petrinetz aus? Das ist auch relativ einfach. Wenn ich hier so meinen Sender habe, ich habe hier meinen Empfänger, dann ist hier so, ich schreibe hier in den Puffer rein, wenn hier Daten drin sind, dann kann natürlich diese Transition schalten, dann kann ich hier die Nachricht verarbeiten und ich kann hier das entsprechende Acknowledgement oder die Quittung da reinschreiben. Und das heißt also hier, die beiden sind komplett entkoppelt. Das eine, was man vielleicht hier noch kurz ansprechen kann, was sich auch auf die Frage vorher bezieht, die mit dem Timeout, da ist es ja so, dass Sender und Empfänger können ja jetzt Timeouts nutzen. Empfänger kann einen Timeout nutzen, wenn er einen Receive macht, wartet er eine Zeit lang, bis eine entsprechende Nachricht da ist. Nach dem Timeout kommt er mit Fehlermeldung zurück und entscheidet dann, was er dann macht. Der Sender kann natürlich auch mit Timeout arbeiten, weil wir gesagt haben, hier, er wartet auf diese Quittung. Und wenn die Quittung nie ankommt, dann bedeutet das ja, dass der Sender natürlich unendlich lange blockiert wäre. Und deshalb ist es auch so, dass hier natürlich auch auf Seiten des Senders mit Timeout gearbeitet wird. Und wenn die Quittung innerhalb einer gewissen Zeit nicht eintrifft, dann würde das bedeuten, dass man hier natürlich die Nachrichten erneut checkt. Und das ist ja genau das, was sie beispielsweise ja auch mit TCP ja machen. Wenn entsprechende Pakete fehlen, dann ist es so, gut, da haben sie natürlich nicht nur, dass sie ein Paket schicken, sondern sie können auch mehrere in der Sequenz schicken. Aber wenn bestimmte Nachrichten fehlen, werden die natürlich erneut übertragen. Und wichtig ist jetzt so, auf der Empfängerseite muss ich Duplikate erkennen, weil es kann ja sein, dass beispielsweise eine Nachricht wurde geschickt, aber der Empfänger ist momentan gerade recht langsam und er hat relativ viele Aufträge. Deshalb reagiert er nicht in der Timeout-Zeit des Senders. Aber er hat die Nachricht korrekt empfangen, der Empfänger, und führt sie auch aus. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass der Empfänger ein Duplikat, das heißt ein erneutes Senden, erkennt und nicht jede Nachricht als neuen Auftrag interpretiert und die Duplikate erkennen, das kann man natürlich hier so sehr gut machen mit sogenannten Sequenznummern. Das heißt also, das Duplikat würde dieselbe Sequenznummer tragen als die Originalnachricht. Der Empfänger, der Server würde nachschauen in der Tabelle, ob er die Sequenznummer schon erhalten hat. Wenn er da schon die Berechnung durchgeführt hat, dann wäre in der Tabelle die entsprechende Eintrag drin. Mit dem Ergebnis nimmt er raus und schickt es nochmal zurück. Weil was verloren gegangen sein kann, kann ja entweder er war zu langsam oder die Resultatnachricht kann er verloren gegangen sein. Und in dem Sinne kann er hier mit einer neuen Nachricht das Ganze nochmal neu zurückschicken. Und Sequenznummern, also gerade wenn Sie in Rechnernetze arbeiten, da ist das ja was ganz Natürliches, wie Sie mit Sequenznummern arbeiten. Gut, der nächste Schritt ist Ports. Hier ist es auch so, dass ich ja jetzt übers Betriebssystem, dass die entsprechenden Prozesse miteinander kommunizieren. Und die Problematik, die ich natürlich habe, wenn ich mit Prozess-IDs arbeite. Die Prozess-IDs, die ändern sich mit jedem Neustart und kriegt eine neue Nummer. Die werden einfach inkrementell hochgezählt und irgendwann fangen sie wieder von vorne an. Oder das Ganze ist auch so, ich kann hier bestimmte Applikationen, wenn ich kann ich mehrmals starten, dann läuft beispielsweise Word jetzt nimmer, weil die alle unter einem Prozess laufen. Aber früher war es so, wenn Sie Word mehrfach gestartet haben, dann gab es mehrere Prozesse Word. Und wenn ich da jetzt natürlich an dem Prozess mit dem Namen was adressiere, ja, an wen geht das? Und das heißt also, insofern sind Prozess-ID und Prozessname sind jetzt nicht so der große Hit in dem Sinne, sondern tragen zur Verwirrung bei und man muss sich da doch etwas anderes überlegen. Und man hat sich sehr früh was anderes überlegt, dass man hier Nachrichten nicht mehr an Prozesse schickt, sondern dass man sie an Ports schickt. Und die Ports repräsentieren also hier Endpunkte von der Kommunikation. Und da ist es jetzt so, Sie haben auf der einen Seite natürlich hier die Erzeugung von einem Port. Das ist ein neuer Kommunikationsendpunkt. Und ich kann einen Port natürlich löschen. Ich kann hier an einen Port eine Nachricht schicken, der einem Empfänger zugeordnet ist. Und ich kann auf einer Port-ID Nachrichten empfangen. Und man kann also hier sagen, der Port ist mit dem Adressraum des zugehörigen Prozesses verbunden. Und ein Port ist sowas wie, ist eine logische Abstraktion in einem Adressraum. Und da ist es jetzt so, das ist wie so eine logische Abstraktion von dem Ganzen. Und wenn man sich das Ganze ja anschaut, hat man ja hier beispielsweise, wenn Sie hier den Empfänger haben, dann haben Sie ja hier die Ports. Und die sind jetzt dem Adressraum des Empfängers zugeordnet. Und da ist es so, Sie haben also hier die Sender S1 bis SN und die senden an diesen Port. Da kann man natürlich jetzt hier senderspezifische Ports haben. Das heißt also, pro Sender haben sie einen eigenen Port. Und das Ganze agiert wie eine Warteschlange. Also hier Port agiert wie Warteschlange. Und die Sender senden also an diese Warteschlange die entsprechenden Nachrichten. Und dann gibt es natürlich so die Frage, wie die Auslieferung stattfindet. Also die Auslieferung hier an den Prozess E. Und die Auslieferung, also hier, ja, das ist jetzt schlecht. Also hier Auslieferung. Das Ganze kann natürlich so mit FIFO passieren, First In, First Out. Das ist also wie eine typische Warteschlange. Oder ich kann es nach Prioritäten machen. Also Prioritäten. Das heißt also, man könnte sowas haben, Nachrichten haben eine Priorität zugeordnet. Und der Empfänger holt sich hier die Nachrichten entsprechend der Prioritäten raus. Und oder das Ganze ist dann einfach, der holt sich es willkürlich raus. Also per Random wäre ja auch eine Möglichkeit, dass er die Nachrichten rausholt. Das meiste, was sie typischerweise haben, sind hier die FIFOs. Also hier First In, First Out, alles was zunächst reingeschoben wird, wird hier durchgeschoben. Die Zuordnung, das Ganze ist so, die Ports, die werden zwar den Empfängerprozessen zugeordnet, ist aber so, dass ein Rechner mit einer bestimmten IP-Adresse, der unterstützt halt eine ganze Menge von Ports. Und zwar diese 65535 verschiedene Ports, die hier unterstützt werden. Dann gibt es und diese Ports sind eindeutig. Das heißt also hier, die sind fest vorgegeben. Und da ist so, dass die Ports 1 bis 1023 sind reserviert. Dann von zwischen 1023 und irgendwo 10.000 ist es so, dass man die für typische Applikationen verwendet, sind aber nicht reserviert, wie das jetzt hat in dem Fall bei den ersten Teil gesehen wird. Und dann ab 10.000 oder 11.000 sind sie frei verfügbar. Das heißt, da kann man als Applikationsprogrammierer kann man die halt festlegen. Und wichtig ist jetzt hier so, wenn man mal die fest zugeordneten sich anschaut, da sind ja FTP, also mit der FTP-Applikation ist es 21, Telnet 23, das Ganze mit Mail 25, dann Port 80, kennt man ja vom Web. Dann 1099 ist RMI von Java-Objekten für entfernte Methodenaufrufe. Dann POP 3 und so weiter. Da gibt es halt eine ganze Menge von Vordefinierten. Wichtig ist natürlich so, wenn Sie die Ports als Sender, Sie müssen natürlich wissen, an welchem Port Sie das schicken. Und das heißt also hier, der Sender muss den Port natürlich vom Empfänger her kennen. Also die Portnummer. Und nur dann ist es möglich, die entsprechende Nachricht zu schicken. Und damit sie auch ankommt. Sie können nicht eine Applikation haben, die dann immer dynamisch irgendwelche Portnummern verwendet, weil das ist natürlich, wenn Sie dann keinen anderen Kommunikationsmechanismus mehr haben um dem Sender die Portnummer mitzuteilen, dann haben sie natürlich ein Problem für die Kommunikation zwischen den Prozessen. Ports ist eine Einwegkommunikation, das heißt vom Sender zum Empfänger. Und ich kann natürlich jetzt hier entsprechend Kanäle einrichten. Und zwar Kanäle für die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger. Und das sind also genau diese Sockets. Und normal bei dem Port ist so, dass wenn Sie nur auf Portebene sich das anschauen, ist es verbindungslos. Man schickt eine Nachricht an einen Port und es wird irgendwie aus der Nachrichten, aus dieser Warteschlange oder aus der Port-Warteschlange rausgenommen. Hier ist es jetzt so, Sie verknüpfen hier zwei Ports und man kann also hier auch damit eine bidirektionale Übertragung realisieren. Das heißt also, ich habe nicht nur die Empfangsstelle, sondern auch Quelle. Ich habe also hier Senke und Quelle für Nachrichtenübertragung. Und ich kann also hier bidirektional zwischen beiden Prozessen jetzt übertragen. Und das Interessante ist halt jetzt hier so, dass Sie mit dem Kanal, Sie senden hier immer an eine lokale Port-ID und Sie machen einen Receive von der lokalen Port-ID. Und auf die Weise ist es so, dass Sie dann nicht jetzt halt hier schauen müssen, wie ist jetzt halt so die Port-ID immer wieder von dem Entfernten, sondern Sie senden an Ihre Lokale, wenn die Socket eingerichtet ist und Sie empfangen auf dieser Lokalen. Und damit, das ist ja genau das, was ja beispielsweise TCP-IP ja macht. Es wird eine Socket-Verbindung eingerichtet. Es wird sozusagen ein Kanal. Der eine schickt, der andere nimmt von dem Kanal. Und damit können Sie auch bidirektional kommunizieren, wie man das ja bei TCP ja macht. Die Request-Nachricht und Sie bekommen natürlich auch beispielsweise zurück Acknowledgement, ob die vorhergehenden Pakete angekommen sind oder nicht. Das heißt, Sie haben also hier in beide Richtungen Kommunikation. Und der nächste Schritt, hier denken Sie immer noch nachrichtenorientiert. Der nächste Schritt, das sind diese Ströme oder Streams, was man ja hier immer hat und was man ja typischerweise bei der Programmierung jetzt hat, von Java ja verwendet. Ich habe einen Output-Stream und ich habe einen Input-Stream. Und das Ganze ist jetzt nicht etwas Alternatives zu Sockets, nicht etwas Alternatives zu Ports. Sockets, für Sockets verwenden Sie natürlich Ports. Und für Ströme, das Ganze geht natürlich auch über Sockets. Und wichtig an dem Ganzen ist jetzt so, der sendet Nachrichten hier rein. Und da ist es so, dass diese Nachrichtengrenzen, die werden verdeckt. Das heißt also hier, Nachrichten werden zu einem Strom vereinigt. Also hier Nachrichten werden zu einem Byte-Strom vereinigt. Und da ist es jetzt so, dass natürlich vorher war es ja immer so, dass wir gesagt haben, der eine sendet eine Nachricht, der andere empfängt die Nachricht, also immer nachrichtenweise. Hier ist es jetzt so, der sendet eine Nachricht mit 120 Bytes, dann eine mit 70 Bytes, dann hier mit 233 Bytes, also die haben ganz unterschiedliche Längen. Und der empfängt aber jetzt halt nur die Bytes aus dem Strom. Das heißt, er empfängt keine Nachrichten mehr, sondern einfach holt einmal 50 Bytes, einmal 377 Bytes. Das heißt also hier, die Nachrichtengrenzen, die verschwinden hier komplett und werden durch diesen Strom oder Datenstrom oder stromorientierte Kommunikation natürlich verborgen. Und da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Ströme, hier Output- und Input-Strom. Und ich kann natürlich so Spezialisierungen haben, File-Output, dann hier File-Input, dann Buffered-Output, dann kann ich aufs Netzwerk so einen Strom definieren, also mit der Netzwerk-IO, dann auch auf die entsprechenden Dateien und auch die Ströme mit den anderen Prozessen. Das heißt also hier, ich habe hier eine generische Möglichkeit, wie das beispielsweise Java nutzt, ob sie jetzt mit Dateien was machen, ob sie mit Netzwerkkommunikation was machen, ob sie mit lokaler Prozess-ID, Prozesskommunikation was machen. Sie verwenden einfach Ströme in Java. Und das macht natürlich die Programmierung erheblich einfacher. Man lernt ein Konzept und das nutzt man dann für alle Möglichkeiten der Interaktion zwischen Prozessen. Egal, ob es über das Netzwerk geht, egal, ob es mit einer Datei geht, egal, ob es direkt mit einem anderen Prozess geht. Gut, so viel dazu. Und jetzt haben wir noch Pipes. Das ist ja etwas, was man in Unix schon lange kennt. Und Pipes, das war ja früher so eine Art von Prozesskommunikation zwischen Prozessen, weil was sie natürlich hatten bei Prozessen, dass sie, wenn Sie hier so eine Unix-Pipe anschauen, LS war ein Prozess, den haben sie von ihrer Shell initiiert und Head, da zeigt er halt hier so den ersten Teil von dem Ergebnis von LS an. Und Sie können dann, wenn Sie More machen, können Sie weiterschalten. Hier zeigt er nur den ersten Teil. Und damit haben Sie hier einen Prozess und hier einen Prozess. Und diese beiden Prozesse, die haben als Vaterprozess jeweils diese Shell, hinter der der Nutzer steckt. Und die kommunizieren jetzt halt hier über diese Pipe und dieser vertikale Strich, der repräsentiert jetzt die Pipe. Das ist genau das hier. Das Ganze wird FIFO-artig aufgebaut von der Datentransfer. Das kann als Dateien ohne Plattenbeteiligung, kann aber auch also hier über Adressraum realisiert werden. Also hier über Adressraum. Aber auch über Filesystem. Also gibt es ganz unterschiedliche Sachen, wie man das realisieren kann. Und man kann es auch ohne Plattenbeteiligung machen, sondern über den Adressraum. Dann ist so, dann gibt es gar keine Schreib- und Lesezugriffe auf die Festplatte. Sie können es aber auch über Platten machen. Geht an sich auch. Und das Ganze ist so, Sie haben einen Prozess, der schreibt in die Pipe rein, der andere liest raus. Da ist so, wenn hier die Pipe voll ist, dann wird der hier blockiert. Wenn der hier einen Read machen will und es ist nichts drin, wird er auch blockiert. Und vor jedem Zugriff ist so, dass hier über Semaphore der Zugriff gesteuert wird. Das macht aber nicht der Prozess, sondern das macht das Betriebssystem, das die Pipe verwaltet. Das heißt, das ganze Synchronisieren wird durch das Betriebssystem erledigt. Also man hat hier, braucht keine Get-Semaphore, dann hier P und V für die Semaphore, sondern das macht alles das Betriebssystem. Beispiele hier, ich mache ein LS, das ist ein DIR unter Windows, gibt mir das Directory und da schaue ich mir halt nur den vordersten Teil an. Hier grep heißt, ich suche Name in einer Datei, sortiere das Auftreten nach irgendwelchen Kriterien und mit more kann ich mir einfach so bildschirmweise die Sachen anschauen. Dann hier drucke ich mir die Datei aus, dann lasse ich hier so einen strukturierten Texteditor drüber laufen und zeige mir das Ganze an vom Ergebnis hier. Und jeweils hier ist eine Pipe, hier ist eine Pipe. Das sind zwei getrennte Pipes. Also hier, die Pipe hat mit der Pipe nichts zu tun. Und wenn man das jetzt so vom prinzipiellen Aufbau her anschaut, dann das orientiert sich jetzt etwas an Linux. Dann habe ich ja für den Pipe-Systemaufruf habe ich hier einen Inode. Inode ist ja sowas, was ich ja normalerweise habe, wenn ich eine Datei habe. Dann habe ich ja einen entsprechenden Inode für die Verwaltung von meiner Datei und ich habe zwei File-Objekte. Und auf diesen File-Objekten führe ich jetzt Read- und Write-Operationen aus. Wie schaut so dieser Inode aus? Also hier angelehnt an Linux. Da ist so, was habe ich da natürlich drin? Ich habe natürlich die Speicherung. Das ist genau die Speicherung der Daten. Das ist hier mit dieser Base. Dann habe ich hier so die Warteschlange blockierter Prozesse, die auf die Pipe zugreifen wollen. Dann habe ich hier die Anzahl geschriebenen, aber noch nicht gelesenen Bytes. Dann habe ich hier die Leseposition im Puffer. Ich habe hier die Anzahl der Lesenden, die Anzahl Schreibenden. Da können also mehrere mit die Pipe reinschreiben. Dann habe ich hier die entsprechenden die wartenden Schreiber und hier habe ich hier die Anzahl, die auf ein Zeichen warten und die Anzahl, die halt irgendwas schreiben wollen. Das muss intern über Semaphore geregelt werden und zwar über das BS. Das macht das Betriebssystem und das macht also nicht jetzt, machen nicht die Prozesse, die Pipe nutzen. Sondern die nutzen das Ganze relativ einfach und das schaut dann entsprechend so aus. Wenn man so ein Beispiel hier mal anschaut von der Programmierung. Ich habe hier einen Vaterprozess, zwei Kindprozesse und die Kindprozesse sollen über die Pipe kommunizieren. Und wir schauen uns das einfach mal an. Hier habe ich natürlich den Vater. Und der erzeugt jetzt hier die Pipe. Und da habe ich jetzt hier diese zwei, also hier zwei File-Objekte. Ich habe ja gesagt, ich habe ein Inode und ich habe die zwei File-Objekte. Dann erzeuge ich hier Kindprozesse. Das hier ist das Kind 1. Das hier ist wieder der Vater. Und das hier ist wieder Kind Kind 2. Und jetzt gibt es noch diesen Befehl DUP oder Duplicate, und zwar, was sie da machen können. Sie können die Standard-IO, können sie auf eine Pipe umlenken. Und normalerweise gibt es ja diese Standard-IO, und zwar ist ja normalerweise hier 0 entspricht Standard-In und 1 entspricht Standard-Out. Wenn ich jetzt beispielsweise schreibe read 0, dann lese ich von der Standard-In. Und Standard-In heißt, das ist das, was Sie beim Keyboard beispielsweise reintippen oder über die Maus eingeben. Standard-Out, wenn Sie write 1 machen, dann schreibt er halt entsprechend auf den Bildschirm oder ins Fenster halt rein. Und jetzt können Sie das Ganze halt umlenken. Beispielsweise, wenn Sie den Kind 1 hernehmen, das ist mein Leser. Da mache ich Duplicate ich schließe hier das Standard in, dupliziere das und lenke das Ganze jetzt hier auf die Standardeingabe um, schließe das Ganze, weil jetzt da nur, also hier, da nur Standard in verwendet wird, aber und zwar Pipe, und zwar durch mit Pipe. Das heißt also hier, die Pipe tut so, als ob sie ein Standard-Eingabemedium ist. Das ist genau das, was man hier mit dem hier macht. Man setzt das Ganze hier um, schließt dann hier dieses F-Handle-File-Objekt, weil das brauche ich ja nicht mehr, weil sowieso alles über diese Standard eingeht und dann kann ich das Kind 1 starten. Das hier ist lesend von meiner Pipe. Das hier ist entsprechend schreibend. Nämlich hier habe ich Standard Out. Das hier macht genau dasselbe wie oben und jetzt starte ich hier entsprechend das Kind 2 und das ist also hier schreibend auf Pipe. Und das wäre so ein Beispiel für die Nutzung. Dann kann man sich nur wundern, warum steht hier Sleep 1. Damit will man sicherstellen, dass alle Kindprozesse schon mal aktiv geworden sind, bevor der Vaterprozess terminiert. Und auf diese Weise wurden alle schon mal aktiv und können damit irgendwie dann die Kommunikation halt fortsetzen. Es gibt noch eine Erweiterung. Und zwar, dass Sie halt mit Named Pipes arbeiten, und damit können Sie normal mit, so wie ich es vorher mit dem Duplicate und mit den ganzen Sachen, mit den Prozessen, mit den File-Objekten, das funktioniert nur für gemeinsame Kind-Prozesse. Hier können Sie beliebige Prozesse haben, da habe ich jetzt auch nur Kind-Prozesse da, aber mal, so ist es, also, von der Einfachheit her halber vom Hinschreiben habe ich das. Das könnte nur zeigen, das habe ich vergessen, gell? Bei der Beispielnutzung, das ist mir natürlich entfallen, weil das unten entfallen ist. Genau, da ist halt so, der Schreiber, der macht halt hier seinen Read 0 und die liest von der Pipe. Und der schreibt auf Standard aus mit 1. Kind 1 liest schreibt auf die Pipe. Also hier schreibt auf Pipe und würde dann, gut, da habe ich jetzt keine anderen Kommandos drin, aber das können Sie ja beliebig erweitern mit irgendwelchen anderen Operationen. Und mit der Named Pipe, da ist es jetzt so, dass Sie hier natürlich kommunizieren können über einen Namen. Und damit können natürlich auch beliebige andere Prozesse damit kommunizieren. Und wenn man sich, gut, ich habe es jetzt halt hier auch wieder mit Kind-Prozessen gemacht, da fehlt im Grunde genommen hier ein RC ist gleich Fork. Die, was hier, was Sie hier machen, Sie führen hier eine, der Name der Pipe, das ist hier Name der Pipe, führen Sie ein mit Make Note. Das hier sind die Zugriffsrechte. Und das letzte ist so, mit dem hier, wie wird die Pipe verwaltet? FIFO, Verwaltung der Pipe. Und jetzt ist natürlich so, dass der hier, Sie bekommt damit entsprechend, ich mache hier ein Open auf den Namen der Pipe. Da bekomme ich so einen File Descriptor und dann nutze ich den File Descriptor, um auf die Datei zuzugreifen. Das heißt, hier öffne ich die Pipe nur als Schreib-only, Write-only. Und hier öffne ich die Pipe als Read-Only und dann kann ich entsprechend hier von der Pipe lesen, hier kann ich von der Pipe schreiben. Und das könnten natürlich jetzt auch Prozesse sein, die andere, die nicht über einen gemeinsamen Vater erzeugt worden sind, sondern das können auch beliebige andere Prozesse sein. Und damit habe ich nicht notwendigerweise hier eine Verwandtschaftsbeziehung, sondern das kann unabhängig sein. Also das ist etwas, was Sie in Linux oder Unix häufig verwenden, diese Kommunikation zwischen Prozessen, die über Pipes stattfinden. Bei Threads würden Sie es natürlich nicht machen, weil bei Threads haben Sie ja den gemeinsamen Adressraum und dann können Sie natürlich hier gemeinsame Datenstrukturen verwenden, weil, wenn Sie die Pipe verwenden, haben Sie natürlich auch wieder die Steuerung, Synchronisation, das heißt also die Synchronisation des Zugriffs, die auf die Pipe und im anderen Fall können Sie mit der gemeinsamen Datenstruktur das durch die Threads eigenständig erledigen lassen. Das Client-Server-Modell nur noch am Anfang. Das würde sicherlich ausführlicher behandelt werden in der Vorlesung Distributed Systems. Und man kann ja hergehen, und das ist ja das, was Sie typischerweise in Web-Umgebungen ja finden. Sie haben den Web-Browser, das ist der Client, und der Web-Server, der den Server repräsentiert. Clients nehmen Dienste in Anspruch. Und man kann hier natürlich auch sagen, die Clients sind meist a priori nicht bekannt. Es gibt die Möglichkeit natürlich zu sagen, es dürfen nur bestimmte Clients den Dienst in Anspruch nehmen. Und der Server kennt alle potenziellen Clients. Damit hat man natürlich einen gewissen Sicherheitsaspekt mit drin. Aber natürlich den Nachteil, das können Sie nicht bei E-Commerce oder E-Shopping verwenden. Sie kennen ja Ihre Kunden nicht. Und auf die Weise müssen Sie natürlich das so machen, dass die a priori nicht bekannt sind. Das sind meist Benutzerprozesse, also hier meist Benutzerprozesse, dir dynamisch erzeugt werden. Das heißt, die kommen und gehen. Der Server ist natürlich etwas, was längerfristig existiert, der eine End-zu-Eins-Kommunikation hat. Also hier End-zu-Eins-Kommunikation. Und zwar, Sie haben hier die Menge von Clients. Sie haben hier den Server und Sie schicken hier die Requests zu dem Server dahin und dann werden sie so der Reihe nach abgearbeitet. Und typischerweise ist so, dass der Server ähnlich einem Dämon im Hintergrund abläuft und an sich wartet auf Anfragen. Das heißt also hier auf Anfragen, die hier in der Warteschlange drin ist. Das heißt, der läuft kontinuierlich. Und wenn nichts drin ist, dann ist er natürlich blockiert mit dem Receive. Dann wartet er. Wenn hier was drin ist, bekommt er das Ganze und berechnet es und schickt es dann über den Sendeport an den entsprechenden Sender. Und der Sendeport, der ist er dann bekannt über diese Anfragenachricht. Und Sie haben dann typischerweise bei Client-Server-Applikationen, bei Web-Server, haben Sie ja genau das, was man ja bei den Threads, was ich Ihnen schon gezeigt habe, diesen Listener. Das heißt also, hier sieht das Ganze dann so aus. Ich habe dann hier den Server dann nur als Listener und dann habe ich hier diese Worker-Threads und die führen die Anforderung aus und die kommunizieren dann zurück. Und auf diese Weise ist so, dass der Listener natürlich relativ oder sehr schnell reagieren kann, weil die ganze Berechnung hier bei den Workern stattfindet. Und dann ist der Empfang nicht ständig blockiert. Das Ganze, wie Sie das halt blockieren können, das ist ja bei diesen Denial-of-Service-Attacken. Das heißt, Sie haben eine Menge von Clients, die ständig Requests schicken, und zwar also wirklich in ganz, ganz kurzen Zeitabständen und hier diese FIFO-Warteschlange wirklich voll müllen mit Anfragen und der kommt hier nicht mehr mit und damit der normale Client kommt hier nicht mehr rein und kann keinen Request mehr durchbringen. Vielleicht noch bevor wir da auseinandergehen, und der Client wird halt hier blockiert, solange bis das Resultat kommt. Das eine, was man hier noch machen kann, die Multi-Tier-Architekturen. Da ist so Client-Server. Das ist jetzt eine Beziehung. Und hier Client-Server ist eine Beziehung. Das heißt aber hier Rolle liegt fest. Gibt es jetzt einen Twitter-Alarm, oder? Keine Ahnung. Sind Sie das da oben, oder beim Aufzeichnen? Also vielleicht noch ein Beispiel hier. Also ich fange jetzt nicht zu pfeifen an hier. Ein Beispiel hier noch, hier sehen wir einen Webbrowser, Webserver, Client, Server, hier wieder Client, Server. Die Rolle liegt fest und in dem Sinne unterscheidet sich das von dem Peer-to-Peer-Computing. Was ich also hier sagen möchte, bei dem Peer-to-Peer ist so, dass keine Unterscheidung von Client und Server stattfindet. Hier ist es so, jeder ist gleichzeitig Client und Server. Und die beiden oder die bekanntesten, die ja hier existieren, sind ja hier die Dinge wie Napster oder Nutella. Und da ist es so, dass hier ein System kann sowohl Client und Server, das heißt, es kann Daten anfordern, kann auch Daten bereitstellen. Und bei dem Multitier ist so, dass die Rollen immer fix sind in den Beziehungen. Hier ist die Rolle nicht fix. Und wie findet man die Dienste? Da gibt es zwei unterschiedliche. Einmal hier über den Directory Service. Das ist hier bei Napster. Man registriert sich und dann, wenn ein Teilnehmer tritt, also hier einer Peer-to-Peer-Gruppe bei, dann geht er zu dem Directory Service, schaut nach, wo der Dienst ist und dann kontaktiert er direkt diesen Peer und dann interagieren sie wirklich bilateral. Der Directory-Dienst ist außen vor. Oder in dem anderen Fall gibt es sogenannten ein Discovery-Protokoll. Da schickt man so eine Art Broadcast raus an alle anderen Knoten und dann antwortet der den Dienst hat. Und das heißt, hier gibt es keinen zentralen Service. Warum hat man das? Wenn die Leute, die vielleicht mit Napster noch was am Hut hatten, also mit dem Anfangs Napster war es so, die wurden ja verklagt und dann verdonnert mit Strafzahlungen, obwohl die Musikdienste immer nur bei den anderen Clients waren, aber weil sie diesen zentralen Dienst zur Verfügung gestellt haben, dann hat das amerikanische Gericht gesagt, okay, ihr habt zwar nicht diese Musikkopien, aber ihr habt mit eurem zentralen Directory Service Vorschub geleistet, dass hier illegal eine Tauschbörse existiert. Und das hat man dann geändert mit dem Nutella, weil damit gab es keine Zentrale mehr und da konnte keiner mehr in dem Sinne verklagt werden, sondern nur mehr die einzelnen Bereitsteller von den Diensten. Gut, so viel dazu. Dann würde ich hier jetzt schließen und Info, am kommenden Mittwoch findet keine Vorlesung statt. Die Vorlesung findet am Montag, die findet schon wieder statt. Dann sehen wir uns am Montag in einer Woche wieder. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Wiederschauen.